jetzt können wir ja schon mal einsteigen in der Folge 139. Ich bin noch allein. Die ist übrigens druckfrisch, würde ich sagen. Wie nennt man das denn? Höhefrisch. 10:45 am Freitagmorgen, 8.11. Wir mussten heute ein bisschen verschieben. Unsere Aufnahme ist normalerweise ein bisschen eher, aber ihr habt das jetzt wirklich, also wenn ihr das jetzt direkt um kurz nach 12 hört, dann ist das also Hut ab. Das ist ja quasi, wie man wirklich bei euch jetzt hier im Ohr sitzen würden. Oder bei euch auf der Arbeit, auf dem Klo, auf, sagen wir mal, am Schreibtisch nebenan, in der Küche stehen würden, in der Garage, auf der Baustelle, also egal, wo ihr das dann hört, ne? Wir freuen uns ja darüber. Ja, und ihr merkt schon, der Apfel ist gerade nicht da, weil der muss sich jetzt gerade ein Dokument holen, weil der Rechner nicht geht. Der hat immer ein Dokument, das habe ich natürlich auch mit so ein paar Notizen oder mit ein paar Stichworten, welche Themen wir besprechen. Na, ihr wisst ja, wir sind ja transparent und der Apfel kann das nicht, der wollte es am Rechner aufmachen, der Rechner geht nicht, jetzt muss er es ausdrucken. Naja.
Mach mal der Anja ihr ganzes Zeug zu, hat sie gesagt.
Jetzt mach der Anja ihr ganzes Zeug zu. So, dann haben wir das gemacht. Naja, dann schauen wir mal, wie lange das jetzt noch dauert. Ich kann nur sagen, merkt euch den 14.12. Live-Podcast in der Rosenbergalm. Einige Bewerbungen sind schon reingekommen. So, können wir loslegen.
Wenn du mich laut machst oder wenn ich leise laut bin, hörst du mich?
Ja.
Okay, dann können wir loslegen.
Okay. Willkommen in Folge 139. Am Telefon ist noch Milch. 8. November, 10:45. Also wirklich brandheiß am Veröffentlichungszeitraum sind wir dran.
Kurz davor. Und wir sind ein paar weniger auf der Arbeit.
Ich hab's immer morgen schon. Veröffentlichen.
Ja, das stimmt. Aber ist ja Quatsch. Aber kurz. Ich habe schon mal morgen schon gesagt, bei uns sind ein paar Leute weniger, weil die haben alle Burnout nach diesen Themen, was sich diese Woche alles zugetragen hat aus der Politik und in den News und so weiter und so fort.
Apropos News. Bevor wir jetzt zu dem aktuellen der Woche kommen, wir haben letzte Woche was vergessen. Und zwar, wir haben ja über das oberfränkische Wort des Jahres gesprochen. Das war ja Schnärpfel. Und weißt noch, über was wir das sehr gelacht haben?
Beim Schnärpfel?
Ja.
Erzähl nochmal, ich weiß ganz ehrlich jetzt so auf
Über die Nachrichtenmeldung von Anja Hampel dazu, zum
Ach
Thema
ja, stimmt,
Schnärpfel.
Mit dem
und
Schnärpfel.
Die habe ich rausgeschnitten und die reichen wir jetzt mal nach, die hören wir uns nämlich nochmal an.
Schnärpfel ist das oberfränkische Wort des Jahres 2024. Bezirkstagspräsident Schramm und Sternekoch Alexander Herrmann haben es gestern bekannt gegeben. Der Schnärpfel kann zum Beispiel das Ende einer Wurst bezeichnen, den Zipfel der Bettdecke oder ein männliches Geschlechtsteil. In Oberfranken ist der Schnärpfel auch als Schnirpfel, Schnörpfel oder Schnürpfel bekannt und kann am ehesten mit dem hochdeutschen Zipfel übersetzt werden.
Schnärpfel.
Die Anja und der Schnärpfel.
Schnörpfel.
Wie mein Koboch sagt, Schnörpfel.
Schnörpfel, ja, sagt man bei uns in Kütz und in Kronich.
Naja, was wollen wir, mit was fangen wir an diese Woche? Ich würde sagen, eines der Themen, das uns beide, glaube ich,
gar nicht, war irgendwas?
Am allermeisten überrascht hat in dieser Woche, war das Thema Streiche in der Schule. Damit will ich eigentlich auch gleich loslegen, weil das war wirklich großartig. Ich habe mich ja natürlich wieder geoutet und habe gesagt, ja, okay, ich war in der Schulzeit, glaube ich, der Albtraum für viele Lehrer, allen voran meine Biologielehrerin und meine Mathelehrer damals, die mussten sehr unter mir leiden. Ich habe unter anderem mal, habe ich das schon mal erzählt, dass ich eine Petition in der Schule gestartet habe, an der Realschule,
Nein.
Unterschriftenliste. Wir sind für das F, also Friedrich F, in der Photosynthese. Und da habe ich dann irgendwie, glaube ich, damals 320 Unterschriften gesammelt auf dem Schulhof in der Realschule und habe die dann im Rektorat abgegeben und lauter solche Späße. Also ich war da ziemlich heftig unterwegs, habe ich auch gesagt, drei Verweise erhalten während meiner Schulzeit. Unter anderem war der dabei, wo mein Physiklehrer damals einen Verweis ausgeteilt hat, ihr Sohn Thomas aß im Unterricht, wo meine Mama damals draufgeschrieben hat, wahrscheinlich hatte er Hunger. Riesenaufstand, meine Mutter musste in die Schule, ich musste mit dabei sein, also von daher gab es schon einiges. Und wollen wir uns ein paar Streiche anhören, die die Leute uns so geschickt haben?
Also darf ich nicht erzählen, was für eine wilde Zeit ich hatte in der Schule?
Du warst ja ziemlich langweilig, habe ich schon gehört.
Ja, tatsächlich, also ich habe, glaube ich, keine Streiche so wirklich... Nee, kann mich gar nicht entsinnen, dass ich das, also ich habe das natürlich, war dann so der klassische Mitläufer, wenn da irgendjemand was gemacht hat, fand ich das schon toll, aber ich wollte in der Schule immer sehr unauffällig sein, das hat aber nichts damit zu tun, was so Streich und Strafen angeht, sondern ich wollte auch nie ausgeracht werden und so weiter, also da irgendwie mich vor Menschen zu stellen und dann irgendwie was zu sagen, ist völlig crazy und konträr zu dem, was ja jetzt gerade eigentlich so ist und alles mögliche, im Moment kann ich mich auf jede Bühne irgendwie stellen, aber In der Schule wollte ich mich so total durchmogeln, das habe ich auch so geschafft. Deswegen war ich da wirklich sehr brav. Ich kann von mir, zumindest in der Erinnerung, keinen direkten Streich berichten. Also wüsste ich jetzt gar nicht. Aber
Ich war genau das Gegenteil. Ja. Ich war früher schon schlimm. Und
wir sind doch nicht so gleich, wie man immer denkt.
Nee, da sind wir wegen unterschiedlich. Aber, und wir wollen gleich mit anfangen, in voller Gänze und in voller Länge. Ich habe mir gedacht, nach all den Streichen, die wir gehört haben, hören wir gleich auch noch ein paar, aber ich habe mir gedacht, wir rufen doch mal bei meinem ehemaligen Deutschlehrer an, bei dem ich auch für einiges an Verzweiflung gesorgt habe, und mit dem haben wir ein sehr offenes und sehr ehrliches Interview geführt. Hier ist es jetzt in ganzer Länge. Bei uns am Telefon Ernst Lorenz, mein ehemaliger Deutschlehrer, damals an der Realschule 1 in Coburg. Guten Morgen, Ernst.
Grüß dich, Thomas.
Und Thorsten ist auch mit dabei.
Ja, übrigens. Guten Morgen, hallo.
Der hat schon ganz ungläubig gestaunt, als ich heute Morgen gesagt habe, ich habe den einen oder anderen Lehrer dann durchaus schon auch mal zur Weißglut getrieben damals in der Realschule. Ja.
Wie schlimm war denn der Thomas so als Einstieg gleich mal?
Sagen wir es so, er war ein Chaot ersten Ranges. Sein Gusch hat er überhaupt nicht zugekriegt.
Tja, immer noch so?
Das ist ja immer noch so. Ja. Ne? Und dann war er, sagen wir es ganz offen, ein stinkfauler Hund.
Ja, das stimmt. Da kann ich gar nichts dagegen sagen. Aber das ist mittlerweile anders geworden.
Ja, du hast eine tolle Karriere hinter dir. Da sieht man mal, welche guten Lehrer du gehabt hast.
Ja, ohne Frage.
Stimmt.
Ohne Frage. Aber Ernst, fällt dir so auf Anhieb noch irgendeine Anekdote ein von damals?
Ja, also da warst du aber nicht beteiligt. Ich meine, es ist ja in der Schule allgemein bekannt, dass ich ein eingeschriebener Spielvereinigung Fürth-Fan bin. Und die Frecker haben es tatsächlich geschafft, das war so in der Novemberzeit, habe ich meine Jacke in der Klasse auf einen Stuhl gehängt, habe unterrichtet und bin dann 6 Wochen lang mit einer Clubnadel am Revier, ohne dass ich das gemerkt habe, durch die Schule gelaufen. Ach, das war natürlich der größte Knüller. Und dann natürlich die üblichen Jahresabschlussstreiche. Mir haben sie mal die ganzen vorm Haus stehenden Blumenkübel abtransportiert, die ich dann gegen dementsprechende Bezahlung wieder auslösen haben müssen.
Jetzt hätten wir aber natürlich gern was, wo der Thomas beteiligt war. Was hat der denn so angestellt?
Ach, was hat der Thomas alles so angestellt?
Soll ich dir einen Stichpunkt geben? Ich glaube, du weißt die Geschichte noch von damals. Und zwar, wo wir mal das ganze Klassenzimmer mit abgelaufenem Fischfutter bearbeitet haben, wo wir da mal rein konnten.
Ja, das war die Sache, wo er lauter so ekelhaftes Zeug da im Klassenzimmer umeinander gesprüht hat. Der Hausmeister, glaube ich, einen Tobsuchtsanfall gekriegt. Allerdings muss ich ehrlich sagen, wie sind das damals geahndet worden? Ihr habt, glaube ich, sauber machen müssen, ne?
Ja, das stimmt. Ja. Wir mussten damals wirklich sauber machen. Deswegen gab es damals auch überraschenderweise keinen Verweis.
Ja, naja, ich meine, ich glaube, ich habe in meiner Schulzeit einen einzigen Verweis ausgeteilt.
Das ist aber nicht viel.
Und der war wegen einer ganz, ganz, die ich möchte hier nicht wiederholen, bösartigen Beleidigung eines Mitschülers. Und ansonsten war ich eigentlich immer der Meinung, dass man Strafen aussprechen sollte, die auch gewisse Folgen haben. Kannst du dich noch an Wittmann erinnern?
Klar.
An Witti? Der dann Fußball gespielt hat, der auf der Hut trainiert hat. Und der Witti war manchmal sehr impulsiv und ich hatte nachmittags Unterricht. Und da hat er einen anderen Schüler verfolgt. Ich habe ihn dann erwischt und habe zu ihm gesagt, Witti, weil er einen Fortbildungslehrgang von Freitag bis Sonntag beim Bayerischen Fußballverband hatte, ich gehe jetzt zur Chefin und sage, dass ich dir nicht freigeben soll. Was glaubst du, wie der auf die Knie gegangen ist? Und von daher gesehen, was Verweise, dann haben sie da Hammärchen und es bringt eigentlich nichts. Am besten ist es eben, indem man die Sache intern klärt. Und damit hat sich das.
Meinst du, Streiche gehören schon dazu, irgendwie zum Schulalltag, oder?
Das gehört zum Schulalltag dazu. Das ist, finde ich, ein lustiger Wettbewerb zwischen Lehrern und Schülern. Ich habe es ja auch reingelegt. Das
stimmt.
Ich musste mich damals beim Chef melden. Und zwar war folgendes: Faschingsumzug, das müsste damals 82 gewesen sein, gab es, sollte man kaufen, so Holzblättchen zum Anhängen. damit die den Faschingsumzug finanzieren können. Und ich habe einem Schüler erzählt, wenn er diese Holzblätterle aufsammelt, dann kann er sie am Aschermittwoch in der Sparkasse zu einem bestimmten Umtauschpreis gegen Freibier machen beim Pflaum umtauschen. Und der Depp hat nichts anderes zu tun, als mit so einer Judetasche alle Leute abzuklappern, und die waren froh, dass sie die Holzpäpperle weg haben. Und er geht am Mittwochnachmittag an die Kasse der Sparkasse, schüttet der Kassiererin die Dinger auf, sagt, sie soll es nachzählen und soll ihm die Freibiermarke dafür geben. Und die hat dann an der Sch- und dann hat sie dann gefragt, was das soll, die wusste nicht. Und hat er gesagt, das hat uns unser Lehrer erzählt. Ne? Und die hat dann beim Chef damals, beim Herrn Bomhardt, angerufen, er soll dort den Scheiß unterbinden, sie haben Besseres zu tun, als da so einen Unsinn mitzumachen. Ne?
Ach, großartig. Das ist ja sensationell.
Danke für dieses kleine, nette Gespräch. Und wir hören uns definitiv wieder, sehen uns auch. Und
bei die Handballer, ne?
Das stimmt. Und schön, dass du mein Deutschlehrer warst. Sage ich an der Stelle auch gerne.
Ich danke, du warst aber auch ein ganz netter Kerl eigentlich. Ne?
Eigentlich ja.
Schön. Hans, danke dir. Und schönen Tag.
Bitte, danke. Tschüss.
Ja, so ein Schelm.
Top-Typ. Bin ich, also irgendwie,
hat er gesagt. Kaut und naja, ach Gott, was soll ich.
Aber wir. Weißt du, was das Schlimmste ist bei diesem Interview?
Das stimmt alles.
Das hat meine Tochter gehört.
Ja, okay.
Und die ist im Moment 12 Jahre alt, geht ja ans Gymnasium Alexandrinum, und die hat es gehört und hat gesagt: Papa, ich bin ja wie du. Und ich habe mir gedacht: Oh nein. Was willst du da jetzt dann dagegen noch sagen?
Das ist halt das Blöde, ne? Wenn man so das Leben ein bisschen offenlegt, so wie wir das ja tun, nicht nur im Podcast, sondern natürlich auch generell im Radio, dass die Nachkommen dann natürlich alle so mitverfolgen können. Aber wir haben ganz viele wir sind ja hier so transparent. Tatsächlich wussten wir gar nicht, ob wir dieses Thema überhaupt angehen, und dann haben wir gedacht, ach Gott, nehmen wir es halt mal kurz mit rein in die Sendung, weil irgendwie ist es schon witzig. Haben wir eine kleine Umfrage zum Thema Schulstreiche gehabt, und dann plötzlich habt ihr uns ja überrollt mit euren Schulstreichen und grandios, und wir haben da einige, und da gibt es jetzt hier mal so einen kleinen Zusammenschnitt.
Kurz war im Jahre 1985, da hatten wir so einen fiesen Physiklehrer, dem haben wir in seinen alten Audi 80 eine Salami in den Auspuff gesteckt. Der hat die Kiste nicht mehr angekriegt, sage ich euch.
Wir haben in der 4. Klasse mal kollektiv am 1. April einen Kuchen für unsere Lehrer gebacken, allerdings mit sehr viel Pfeffer und Salz drin. Den haben wir dann ins Lehrerzimmer gebracht, und die haben sich auch wirklich sehr drüber gefreut, vor allem der Rektor, zumindest bis er probiert hat. Die Strafe war dann, dass wir kollektiv den Kuchen gemeinsam aufessen mussten.
Ich war in Groningen der RS2, und wir hatten in der Hauswirtschaft eine Lehrerin, die kam oben aus Helmbrechts, und die konnte nicht Zwiebeln sagen, die hat immer Zwöbeln gesagt. Und irgendwann kam sie dann und sagte, hol mir mal den Sack Zwöbeln aus meinem Auto. Haben wir dann auch gemacht, also ein Kollege und ich. Und haben dann natürlich das Auto dann auch umgepackt, was um 12.40 Uhr zu einer erstaunlichen Verwunderung führte, weil sie hat ihr Auto nicht mehr gefunden.
Ich hätte auch von einem lustigen Streich zu berichten, den wir als reine Mädchenklasse in der Realschule in Neustadt vor ca. 45 Jahren uns erlaubt haben. Wir haben bei unserem Django genannten Lehrer uns angefangen auszuziehen. Wir haben die Oberteile runter, der stand dort. Was macht ihr da? Was macht ihr da? Hört auf damit! Er hat schweißgebadet und fluchtartig das Klassenzimmer verlassen. Und es ist nie ein Wort darüber gefallen. Wir hatten natürlich unsere Bikinis drunter. Und der nächste Lehrer, der kam, da waren wir drüber, uns anzuziehen. Der hat dann gesagt, schade, dass ihr das bei mir nicht gemacht habt.
In der 10. Klasse meine ich was, dass ich einmal den Türstopper am Boden rausgeschraubt habe, die Tür weiter aufgemacht habe und den Türstopper dann davor wieder reingeschraubt, sodass die Tür nicht zugeht.
Hier ist der Thomas aus Coburg, bin gerade in Taiwan und höre eure Sendung immer per App zu den Schulstreichen. Also wir haben in der Grundschule den Lehrer eine Stinkbombe unter das Stuhlbein gestellt, so wenn er sich draufsetzt, dass diese zerbricht. Hat funktioniert. Was macht der Lehrer? Bleibt komplett cool, macht sämtliche Fenster zu und lässt uns einfach den Gestank wegschnüffeln. Ne?
Wir haben damals in der 9. Klasse nach dem Quali unserem Schulrektor das komplette Auto mit Klopapier eingewickelt und weil es ja so leicht ist, damit das Zeug nicht ganz runtergeht, haben wir noch keine Ahnung, wie viele Folien, also Frischhaltefolienrollen verwendet und haben es dann noch drüber gewischt. Es waren zwar 2 Stunden harte Arbeit oder 3, aber es hat sich gelohnt.
Ach, die Schulzeit. Ich vermisse nicht, muss ich sagen. Außer vielleicht so ein wenig mit Kumpels quatschen oder halt so Quatsch machen generell.
Aber naja, ich habe mir die Woche so gedacht, oh geil, da waren ja so 2, 3 Tipps dabei, wenn du heutzutage nochmal in der Schule wärst, das wäre, also ich hätte da schon Bock drauf.
Naja,
so
aber heutzutage, Streiche. Das alles noch so möglich ist.
Ja,
das die stimmt. Zeiten haben sich geändert, die Zeitenwende ist da.
Seit dieser Woche. Weißt du, ich habe gelesen, also wir reden natürlich auch so ein bisschen über die Wahl in Amerika.
Echt?
Ach und so? Die war ja auch. Und jetzt habe ich da was gelesen, pass auf, ich weiß nicht, ob du schon gehört hast. Für frustrierte Harris-Wähler in New York, das war ja eindeutig Gebiet von Kamala Harris, da gibt's jetzt einen Club, The House of Yes. Ein ganz besonderes Angebot machen die jetzt von Donnerstag bis Samstag. Haben die ein besonderes Angebot immer um Mitternacht. Was machen die da? Was schätzt du?
Um Mitternacht.
Immer jeden Tag, von Donnerstag bis Samstag, immer um Mitternacht wird die Musik abgestellt. Und was machen sie dann da?
Wahlparty?
Nee, laut schreien. Die machen dann, weil sie sagen, geteilter Schrei ist doppelter Schrei. Also tatsächlich haben die das jetzt auch beworben. Immer Mitternacht machen sie Musik aus und alle dürfen ganz laut ihren Frust über die Wahl rausschreien in New York. Finde ich toll. Ich habe gehört übrigens, Christian Lindner sitzt bereits in einem Privatchat dahin.
Also mit diesem laut schreien, also da können wir auch gegen Baum laufen, aber das haben, glaube ich, viele in Amerika eh schon gemacht. Also ich war jetzt schon, also ich muss jetzt schon ehrlich sagen, wir haben so vermutet, dass es Trump wieder werden könnte, aber dass es dann so ausgeht, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das nochmal so crazy wird.
Naja, wenn man sich in Amerika ein bisschen mit befasst hat, das haben ja viele, ich glaube, es zählte bis zuletzt das Prinzip Hoffnung, aber eigentlich die letzten Umfragen waren schon in die Richtung Donald Trump, wenn man mal so sich mit ein paar Reportagen und so befasst hat und viele, die sich in Amerika so ein bisschen auskennen, die haben schon gesagt, dass es wahrscheinlich auf Donald Trump hinausläuft, aber dass es dann so kommt, ist natürlich
ja
der Schocker gewesen.
Es ist halt einfach so,
ich sage immer noch, the dogs.
Ich sage immer noch, Harris hat halt einfach nicht so viel Zeit für ihren Wahlkampf. Dann, ja, dann kommt noch dazu, Frau, dunkelhäutig, ne, alles natürlich.
The pets from the people
ja, also, weiß nicht, da sind die Amis einfach noch nicht so offen genug. Und jetzt, naja, schauen wir mal, was die sich jetzt davon erhoffen. Es ist im Endeffekt das, was Scholz jetzt über die FDP angemahnt hat, nur Steuervergünstigungen zu verteilen an die Leute, die eh schon so reich sind, das wird jetzt in Amerika dann auch definitiv passieren.
Weil,
und stimmt. Man kann das schön vermischen, das ist eigentlich das Coole.
Ist ja, dass mich
oder Traurige.
Die Woche hat mich ja das irgendwie irritiert an Olaf Scholz. Also der hat ja irgendwas gemacht, was er bis dato noch nie gemacht hat.
Er hat geredet.
Richtig. Und er hat eine Entscheidung getroffen.
Ja, hat eine Entscheidung getroffen. Es war eine Konsequenz, die gefühlt eigentlich 2 Jahre oder so zu spät kam.
Aber
ich habe mir das auch am Dienstagabend angeschaut, weil das, ich habe dann gedacht, boah, ist das jetzt Verschwörungstheorie? Das Bayern-Spiel wurde auf 21:15 verlegt, weil angeblich irgendwas mit der S-Bahn nicht in Ordnung war. Und genau um 21:15 tritt auch Olaf Scholz vor die Presse. Was wird das wohl miteinander zu tun haben? Und die hat sich rausgestellt, nichts.
Nee, aber das war schon ein Schocker die Woche. Also was politisch sich dazu getragen hat. Ich habe ja noch tagsüber behauptet, ich hätte Haus und Hof gewettet diese Woche, dass die Ampelkoalition auf jeden Fall bis nächstes Jahr hält, weil ich mir sicher war, dass jeder da viel zu sehr an sich selber denkt und das eben nicht machen wird. Dass es so gekommen ist, ist krass. Und ich will was zitieren, weil ich mir das die Woche notiert habe. Stefan Fey, der arbeitet normalerweise in der Stadt Coburg im Amt für Digitalisierung, der hat gepostet bei Facebook, deswegen kann ich es auch vorlesen, also ja. Das ist ein Zitat. 66, 72, 82, 2024. Wo sind eigentlich die Sportfreunde Stille, wenn man sie braucht? Mit dem Missgunst im Blick und der Niederdacht im Sein werden wir nicht schlauer sein. Das hat er so zitiert und es war natürlich Anspielung auf bisherige Bundesregierungen, die eben in diesen Jahren, die ich gerade genannt habe, auch schon gescheitert sind.
Ja.
Ist übrigens wirklich grandios. Also das finde ich sehr kreativ, was er da losgelassen hat.
Ja, das stimmt. Das ist richtig. Aber ja, lassen wir diesen Abend dann doch nochmal. Also
ja,
die Wahl in Amerika war dann plötzlich irgendwie vergessen. Ich habe tatsächlich dann alle 3 PK-Auftritte gesehen. Also Scholz, Habeck, Herr mit Baerbock und dann noch Lindner. Scholz hat mich sehr überrascht, muss ich sagen. Freie Rede gehalten. Ja, jetzt hat Lindner gestern behauptet, davon gelesen. Das war ein Teleprompter. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Rede war stark, weil die war meiner Meinung nach wirklich mal bürgernah. Du hast mal gemerkt, was wird eigentlich in dem Land getan und gemacht, für was sind die Gelder da und irgendwas. Es wurde mal endlich auf den Punkt gebracht, was halt einfach die letzten 3 Jahre nicht der Fall war. Und das ist das große Problem sowieso dieser Koalition gewesen. Und war dann tatsächlich beeindruckt, ob das jetzt Sinn macht mit dieser Vertrauensfrage, das weiß ich nicht so ganz genau, da bin ich mir noch nicht schlüssig. Zuerst wusste ich auch gar nicht, wie schnell kann man die stellen, aber dann habe ich recherchiert, die kann man eigentlich jederzeit stellen, man braucht noch nicht mal einen Grund dafür. Also könnte es natürlich schon sein, dass das eher gestellt wird, wird jetzt auch lautstark natürlich von allen gefordert.
Darf ich kurz einhaken bei der Geschichte?
Ja.
Weil das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, jetzt wurde die Ampel beerdigt.
Ja.
Also die Ampel gibt es so nicht mehr. Und
ja. Wem küsst die Ampel?
Die wurde auch beerdigt.
Kleine Insider.
Der war aber gut. und deswegen, Scholz hat gesagt, 15. Januar will er das Stellen des Misstrauensvotums im Bundestag. Ist ja auch alles gut. Nur was jetzt passiert, ist ein Mechanismus. Mit diesem Satz, ab dem Moment, als er vor die Presse gegangen ist, ist natürlich der Wahlkampf eröffnet. Und jetzt sagen natürlich
Wahlkampf war die letzten 2 Jahre.
Die einen, wir würden jetzt gerne noch was zu Ende bringen und die anderen können sich ja dagegen gar nicht verwehren. Die anderen sagen, nee, tritt mal gleich zurück und wir machen es ordentlich. Wobei diejenigen, die es ordentlich machen wollen, irgendwie auch keine stabile Mehrheiten haben. Also das ist jetzt ein Hauen und Stechen und am Ende des Tages bin ich sehr gespannt, was bei rauskommt, weil ich glaube, das ganz große Problem ist und das ist auch, und ich oute mich da jetzt wirklich mal, das ist wirklich meine große Angst auch ein bisschen, nachdem was in Amerika passiert ist, nachdem es in anderen europäischen Ländern auch schon passiert ist, habe ich einfach Befürchtungen und echt tatsächlich ein bisschen Angst, dass wir insgesamt so einen gewissen Rechtsruck erleben oder beziehungsweise Ränder gestärkt werden, die man eigentlich wirklich nicht stärken will. Und es liegt einfach am Ende, Schluss und endlich nur daran, dass Demokraten im Moment leider nicht vernünftig miteinander reden können und nicht vernünftig miteinander agieren. Und das sieht man jetzt auch beim Ende der Koalition. Der eine wollte das, der andere wollte das. Das hatte irgendwie was von Sandkasten, großes Förmchen, kleines Förmchen und irgendwie wollte keiner nachgeben. Aber wir sorgen jetzt erstmal für den Durchblick. Werbung! Ich habe eine neue Brille. Die habe ich gerade rauf beim Podcast lesen. Ich kann alles, was auf meinem Zettel steht, super lesen. Brauche ich aber gar nicht, weiß ich auswendig. Aber die neue Brille, ich habe ganz oft gehört, oh, die ist aber schön. Wo hast du die denn her? Sage ich gerne. Optik Lindlein in Kronach. Da werdet ihr wirklich hervorragend betreut und auch gut beraten. Und ich sage nochmal Dankeschön, weil scheinbar, ich wurde sogar in Berlin drauf angesprochen, ey, du bist doch Berliner mit dieser hipsten Brille, was du da gerade rumläufst. Also von daher, sowas gibt's bei Optik Lindlein in Kronach. Werbung Ende!
Immer diese Fake News in diesem Podcast.
Das stimmt aber wirklich mit Berlin. Ich bin angesprochen worden.
Dass du Berliner bist.
Ja, ob ich aus Berlin, ich könnte hier bleiben. Ich schaue aus wie ein Berliner. Mit meinen grauen Haaren, da habe ich meine Haare noch nicht gekämmt gehabt. Dann gesagt, ey, cool.
Ja, das ist deswegen so Habeck-Style von der Frisur her.
Ja. Und,
muss ich jetzt auch mal zugeben.
Nein, ich mache keinen Bundeskanzlerkandidat.
Ich würde gerne nochmal bei diesem Thema bleiben. Weil
aber ich habe noch was Schönes.
Mich hat es dann doch noch weiter beschäftigt. Ja.
Muss ich lobend erwähnen, weil es einfach super schön zusammengefasst ist. Rico Böhme. Der hat in seiner Sendung was
Klasse
gemacht.
Klasse Mann.
Diese Woche. Klasse Mann hat was gemacht. Und zwar hat er das, was in Berlin passiert ist, so ein bisschen mit musikalisch und seinen Erinnerungen aufgepeppt. Und zwar hören wir uns das einfach mal an.
Ach komm, sind wir doch mal ehrlich. Politik in Berlin aufmerksam beobachten. Boah, öde, langweilig. Aber hey, endlich ist mal was los. Kaum ist die Ampel nach langer Streiterei weg, da streiten sie darüber, wer wohl jetzt Vorfahrt hat. Die haut sich verbal so dermaßen auf die Rübe. Herrlich, herrlich, herrlich. Ich meine, irgendwie hat mich das schon so an eine Pressekonferenz aus den 90er Jahren erinnert. 3 eigentlich rappende Mädels, die irgendwie nicht mehr miteinander konnten.
Es gibt keine Vertrauensbasis für die weitere Zusammenarbeit.
Boah, ihr könnt echt gut lügen, wirklich. Ach.
Wow. Ich bin die Scheiße. So richtig scheiße.
Wow. Mit einem so fahrlässigen Umgang mit dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland hätte ich meinen Amtseid verletzt.
Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das Spöch.
So ist ernsthafte Regierungsarbeit nicht möglich.
Ich gehe jetzt von der Bühne. Damit ist die Show beendet.
Nee, das hoffe ich nicht, dass die Show rum ist. Von mir aus kann das immer so weitergehen.
Was jetzt nächstes Jahr auf uns zukommt, kann man noch nicht sagen.
Egal, Hauptsache, wir haben Spaß.
Ich bin die Scheiße. Scheiße. So richtig,
wer es nicht erkannt hat, Tic-Tac-Toe. Also ich finde dich scheiße, gab es da mal einen Song und weiß ich gar nicht mehr, wie die anderen Songs hießen.
Singt übrigens der Lindner in Dauerschleife.
Ja, aber zu dem Thema. Bevor wir jetzt dann weiter zum Regionalen dann mal kommen. Wie gesagt, ich habe diese drei Pressestatements dann gesehen und Habeck war dann natürlich so, ja, er fand es notwendig, aber auch irgendwie nicht notwendig und ist auch enttäuscht. Ist ja klar, weil er weiß, er wird jetzt bald nicht mehr regieren, auch wenn er sie jetzt wahrscheinlich als Kanzlerkandidat in Stellung bringt. Es war zwar jetzt überall über die Ticker, ist schon gelaufen, ich habe noch nichts Offizielles gesehen. Aber Christian Lindner, muss ich ganz ehrlich sagen, der hat eine Rede gehalten, also da war ich wirklich sehr begeistert. Ich muss eigentlich noch vorwegschicken. Also Scholz, der erstmal 10 Minuten lang Lindner völlig abrasiert. Grill den Lindner war das für mich. Das war auch unfassbar, wie offen er Lindner demontiert hat. Konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass Scholz das kann. Aber bei Lindner, der dann vor die Presse tritt und dann Kanzler Scholz den Vorwurf macht, dass diese Rede ja vorbereitet gewesen sei, da muss ich jetzt ganz ehrlich mal sagen, wie war das? Lindner hatte sowieso schon die ganze Zeit so in Abrede gestellt mit dieser Koalition. Sollte es noch so weitergehen? Wollen wir nicht Neuwahlen machen? Hat er schon ein paar Tage vor angedeutet. Dann ist dieses Dokument von ihm zufällig irgendwie ein paar Tage vom Koalitionsausschuss an die Presse gegangen. Also, wenn ich Kanzler wäre und wäre nicht vorbereitet, dann könnte ich einfach standrechtlich erschossen, weil ganz ehrlich, auf so eine Situation musst du vorbereitet sein und natürlich holt er dann das, was er eh schon bestimmt erwartet hat, aus der Schublade. Und Logo und Feuer frei. Das will doch keiner, dass jemand sich auf die Bühne stellt und irgendwas von Elon Musk und Raketen und Starlink stammelt. Ach nee, das war ja Trump, der das gemacht hat. Bei seinem ersten Auftreten nach...
Oh, so wie ein Baby, wenn es zurückkommt in den Arm.
Das war auch ganz schwierig. Naja, also was für ein intensiver Tag.
Der Scholz hat ja 3 Jahre Zeit, sich darauf vorzubereiten. Also das muss man auch mal so sagen, ganz ehrlich.
Was glaubst du denn trotzdem jetzt? Wie geht's dann weiter? Glaubst du die Neuwahlen dann erst im März oder schon eher?
Da kannst du, glaube ich, gerade, das kannst du würfeln. Also ich glaube schon, dass der Zeitplan jetzt festgehalten wird, weil die SPD braucht die Zeit auch, um Wahlkampf zu machen. Ich glaube schon, dass die SPD jetzt alles nutzt, noch so viel gut Dinge durchzubringen. Erhöhung Kindergeld, Rentenerhöhung. Und dann werden sie immer sagen, guck, die CSU macht eine mit und das wird natürlich...
Kindergelderhöhung ist aber durch. Es ging da um diese Grundsicherung, oder?
Die Grundsicherung, aber für Kinder halt, logischerweise. Ja, aber da kann man ja vom Prinzip her fast nichts dagegen haben, weil es geht ja um Kinder. Und jetzt werden sie dann natürlich sagen, wir wollen das alles noch durchbringen, weil es wichtige Projekte sind. Aber die CSU macht nur mit, weil sie rumbocken, weil wir nicht gleich neu wählen. Also das ist, glaube ich, jetzt alles Wahlkampf. Ich glaube, allumfassend, es bleibt dabei. Es wird der 15. Januar sein, also das Misstrauensvotum stellt. Die Union hätte ja die Chance, auch ein Votum zu stellen. Aber dann braucht man natürlich dann Stimmen der AfD und sonstiges dazu. Das wäre durch die Hintertür wieder. Und ich glaube, da haben sie kein Interesse dran.
Also ich glaube, es liegt daran, ich vermute mal, Olaf Scholz.
Die wollen in Ruhe Weihnachten feiern.
Schenkt jetzt jedem in der Regierung, einen Bier-Adventskalender. Und den wollen die ja dann auf jeden Fall dann noch gemeinsam austrinken zumindest.
Das ist die Theorie. Deswegen kommt
es
so.
Das ist meine Theorie. Und dann wird schwierig. Klar, große Koalition ist wahrscheinlich das Angestrebte. Aber da musst du halt auch erstmal die Mehrheit kriegen. Und
ob das überhaupt reicht? Das ist ja die zweite Frage.
Das ist die große Frage. Aber ich habe noch was, mir ist letztens eingefallen, dass ja eigentlich hier Sarah Wagenknecht hat eigentlich schon den Weg vorbereitet, wie es weitergeht. BSW bedeutet nämlich nicht Bündnis Sarah Wagenknecht. Ich habe investigativ recherchiert. Das bedeutet nämlich Bündnis Söder Wagenknecht. Pass mal auf. Ja, ich lasse das mal so im Raum stehen. Wäre bescheuert, wenn man seinen eigenen Namen komplett in den Parteinamen reinbringt.
Ja, das stimmt. Das ist gar nicht so unclever. Aber jetzt habe ich noch was, damit er von dem allen wieder wegkommt, von diesem ganzen Politikgedönse. Ja. Eine Studie für euch als Übergang zu unseren lokalen Themen. Amerikanische Forscher, die haben jetzt männliche Moskitos genetisch taub gemacht und festgestellt, dass sie sich dann nicht mehr paaren. Ist ja logisch. Ohne Gehör kein Orgasmus.
Okay. Sag dreimal Quarkbällchen.
Quarkbällchen, Quarkbällchen, Quarkbällchen.
Ja, so ein kleiner Insider auf jeden Fall.
Ah, das Lied können wir mal spielen, oder?
Nee, das spielen wir nicht.
Quarkbällchen, Quarkbällchen, Quarkbällchen.
Wir schauen doch mal in die Woche rein, was hier noch so los war. Und bevor zwar,
wir völlig im Wahnsinn werden.
Du kannst berichten. Du warst nämlich am Montag in Tettau, glaube ich. Nee.
Bei Tettau
im Wald.
Am Rennsteig im nicht mehr vorhandenen Wald, da gibt's die größte zusammenhängende Kahlfläche des Frankenwaldes. Bei Tettau da oben ist es.
Achso, ich habe gedacht, das ist mal Hinterkopf.
Naja. Und da war die bayerische Forstministerin Michaela Karniber von der Bayerischen Staatsregierung. Gleichzeitig unsere Schirmherrin unserer grandiosen Aktion 100.000 Bäume für Oberfranken. Ich fange mal mit den Rahmenbedingungen an. Es war traumhaft schönes Wetter. Strahlend blauer Himmel. Wunderschön, ziemlich kalt, aber traumhaft schönes Wetter. Wir haben Michaela Karniber dann getroffen und haben sie mal gefragt, Mensch, sie ist ja Schirmherrin, also deswegen können wir sie ja fragen. Sie hatte aber übrigens keinen Schirm dabei, sondern sie stand im Wald mit uns gemeinsam.
Und sie ist ja dann eine Schirmfrauchen?
Schirmherrin. Ist es dann. Wobei Herrin hat schon wieder so einen komischen
Touch. Nee, Frauchen.
Ja, also auf jeden Fall ist es super sympathisch, das will ich an der Stelle auch noch sagen. Und wir haben sie natürlich gefragt, wie sie denn unsere Aktion 100.000 Bäume für Oberfranken findet. Und das hat sie gesagt.
Also ich finde es wirklich unglaublich, dass sich hier Radiosender zusammentun. Ihr habt natürlich eine unglaubliche Macht, Menschen zu erreichen. Und 83.000 Bäume schon gepflanzt zu haben, ist natürlich schon auch eine gewaltige Anzahl. Und ich kann nur meinen größten Dank, aber auch meinen Respekt aussprechen für diese wunderbare Tat, weil keiner von uns macht diese Arbeit ja für sich selber, sondern jeder weiß, dass es ja eigentlich um die Kinder geht und die nächsten Generationen, die ja etwas von diesem Wald haben werden.
Danke
ja
für die Blumen,
ne? Frau Karniber. Also, auf jeden Fall. Und ihr könnt ja auch noch weitermachen. Also 5 Euro kostet Spende für einen Setzling, auch ein schönes Weihnachtsgeschenk.
Wenn ihr mal übrigens ein bisschen schmunzeln könnt, es gibt Bilder auf unserer Homepage von der Aktion, weil sie hat natürlich auch unser Schild hochgehalten mit 100.000 Bäume für Oberfranken. Und wenn ihr euch die Frage stellt, ist Anja Hampel tatsächlich nur halb so groß wie Michaela Karniber? Es hatte seine Gründe, warum dieser Größenunterschied so groß war auf diesem Bild. Ich kann es auch verraten. Und zwar war das in so einer Waldfurche drin. Und die Anja stand am tiefsten Punkt in dieser Waldfurche. Die Frau Karniber stand am erhöhten Punkt. Und deswegen schaut Anja tatsächlich nur aus wie 1,20 Meter auf dem Bild. Aber es ist ja, die Anja ist schon größer.
Okay, ach so, ich habe gedacht, die Karniber wird sich jetzt irgendwie auf eine Kiste stellen oder so.
Nee, die stand einfach in so einer, das war so ein Zerrweg aus dem Wald raus, wo man die ganzen Dinger, und da war eben so eine tiefe LKW-Spur oder Bulldog, hätte ich jetzt gesagt, Spur. Bulldog ist geil, schönes fränkisches Wort, fällt mir gerade wieder ein, der Bulldog. Und da stand eben die Anja ein bisschen tiefer und die Frau Karniber höher und ich stand überall den Dingen.
Ja, in den Baumwipfeln hast du ein wenig geschnuppert, an den Baumkronen.
Am Kiefernzapfen.
Wichtiges Thema, was wir auch diese Woche hatten und emotionales Thema, Stolpersteine. Die kennt man ja bei uns in der Region. Das sind diese kleinen goldenen Messingsteine, sagt man dann goldene Messingsteine, ich weiß genau, die in den Boden eingelassen sind und die erinnern ja an die Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, vertrieben worden sind. Ja, und das ist immer eine ja sehr emotionale Geschichte, wenn das natürlich getan wird. In Lichtenfels war es jetzt so weiter, wurden 10 weitere dieser Stolpersteine verlegt, waren wir mit dabei und haben uns da mal mit umgehört.
Ich bin immer dabei, wenn die verlegt werden, schon jedes Jahr, aber vor allem eben, dass man die heutigen Strömungen, dass man da möglichst sich dagegen auflehnt.
Das Wichtigste ist eigentlich, dass wir die Nachfahren der Täter sind und dass wir diesen Kreislauf unterbrechen müssen.
Gott sei Dank. Gott sei Dank, sich so viele damit beschäftigen, dass es nicht in Vergessenheit gerät, dass es nie wieder passiert.
Also wer diese Steine noch nie gesehen hat, ne? Also die sind wirklich in den Städten überall eigentlich. Und das sind die Namen der Opfer, Geburtsjahr, häufig auch das Deportationsjahr und auch der Todesort meistens mit eingraviert. Und die sind extra so gewählt worden, dass sie eigentlich so klein sind, dass man es nicht so direkt lesen kann, wenn man drüber läuft, sondern man muss sich bücken. Das gilt als symbolische Art der Verbeugung gegenüber der Opfer und jetzt eben auch in Lichtenfels. Im November, 21. November, werden in Coburg dann noch weitere in den Boden gelassen und die Geschichte muss auf jeden Fall natürlich...
Ja. Das ist eine Idee von Gunter Demmling übrigens, der das damals initiiert hat und das eben auch in ganz Europa, in Coburg gibt es auch ganz viele Steine. In Coburg übrigens zu diesem Thema gibt es ab heute, also wir zeichnen ja auf am 9. November, auch eine sehr interessante Ausstellung mit wieder...
Naja, das ist der 8. November.
Ab morgen dann, aber die steht schon, habe ich gerade gesehen, also ab 9. November, aber sie steht jetzt schon am 8. November, wenn ihr heute mal in die Stadt wollt. Und so auf dem Ilse-Kohn-Platz, da sind wieder jede Menge Stelen aufgebaut mit wirklich grauenvollen Schicksalen zur Nazizeit. Und unter anderem, und da schließt sich jetzt der Kreis, kommt da auch eine Geschichte vor, die bei Radio 1 schon mal zu hören war. Und zwar das fliegende Standgericht von Major Helm, hieß der, glaube ich, damals. Da habe ich ein sehr interessantes Interview dazu gemacht. Das ist übrigens dort auch als Podcast dann zu hören, wenn man es anklickt.
Okay.
Kann man unseren Podcast eben mit der ganzen Geschichte hören und diese Stelen mit all den Einzelschicksalen grauenvoll, das waren wirkliche Gräueltaten, die da vollzogen worden sind, könnt ihr euch dann auch nochmal angucken in der Coburger Innenstadt im Moment.
Wenn wir schon so geschichtsträchtig sind, dann morgen eben am 9. November, 35 Jahre heißt es Mauerfall, 35 Jahre keine innerdeutsche Grenze mehr, hier bei Radio 1 arbeiten einige, die diese Grenze nicht erlebt haben, weil sie da noch nicht auf der Welt waren.
Die ganzen Youngsters.
Ja, genau. Also von dem her...
die waren alle noch Quark zu der Zeit.
Quarkbällchen. 3 Stück sogar. Und da musste man... Entschuldigung. Ja, da musste man... jetzt müssen wir uns mal fassen, weil es ist ja trotzdem ein ernstes Thema auch, oder eigentlich damals ja ein schönes Thema. Die Grenze war dann weg und hautnah hat unser Rico Böhme erlebt, und da gibt es jetzt morgen am 9. November bei uns im Programm einen ganz ausführlichen Beitrag aus seiner Sicht. Er hat ja in der DDR gelebt und wie das alles so war. Und ich würde sagen, das hören wir ganz hinten am Podcast. Machen wir nochmal so eine kleine Geschichtsstunde mit Rico Böhme, wie er denn das gesehen hat, als die Mauer gefallen ist und er dann in den Westen nach Watzendorf konnte, weil da seine Freundin gewohnt hat.
Mit der er übrigens nicht mehr zusammen ist. Er ist mittlerweile anderweitig verheiratet, aber so ist halt das Leben auch.
Anderweitig. Oh, ich bin, und wie geht's dir? Ja, ich bin anderweitig verheiratet.
Bitte Andrea, liebe Grüße an der Stelle. Ich will was sagen. Wir gehen mit Riesenschritten auf Weihnachten zu.
Ich möchte was sagen.
Wir haben übrigens, und das schließt sich ein bisschen der Kreis, wir machen ja am 14. Dezember, wir erwähnen es jetzt hier an der Stelle nochmal, einen Live-Podcast in der Alm in Kronach.
In der Rosenbergalm.
In der Rosenbergalm.
Steht neben der Kühnlenzpassage, also wenn ihr da am Marienplatz seid, dann lauft einfach Richtung Kühnlenzpassage, na, entdeckt ihr das schon.
Ist in Kronach, findet ihr allemal, da ist nicht so viel. Also von daher, das kriegt ihr auf jeden Fall mit, wo die Alm da steht. Und wir machen dann unseren Live-Podcast in gewohnter Art und Weise und haben letzte Woche ja aufgerufen, dass ihr euch wieder dafür bewerben könnt. Könnt ihr immer noch,
ja.
Aber die ersten Bewerbungen sind echt schon da. Also von daher, das sind schon einige dabei. Wir werden es im normalen Programm von Radio 1 irgendwann auch noch bewerben. Aber all unsere treuen Podcast-Hörerinnen und Hörer haben natürlich jetzt Vorgriffsrecht. Und Weihnachten, da will ich dir was sagen, weil das ist vielleicht auch für deine
Kids. Bewerben übrigens, ne? Das hast du jetzt nicht gesagt. Per E-Mail am besten apfelundhanft@radio1.com oder eben über Instagram, über unsere apfelundhanft_fanpage. Da einfach eine Nachricht hinterlassen. Wir werden alle, die sich gemeldet haben, werden wir dann, sagen wir mal, spätestens 2 Wochen oder 10 Tage vorher dann kontaktieren, wie es alles abläuft. Aber könnt ihr euch schon merken, 14.12. 18 Uhr geht's dann los. Wir werden auch nächste Woche in der Alm sein. Oh, da muss ich noch schreiben.
Oder ihr sprecht uns einfach auf der Straße an, dass ihr dabei sein wollt.
Genau, und dann könnt ihr zum Thomas sagen, Mensch, du siehst aus wie einer aus Berlin, kann ich beim Podcast dabei sein.
Genau, so eine tolle Brille.
Ja. Wer das macht übrigens, der bekommt von mir ein Bier ausgegeben.
Ja, und von mir noch eins. Die Post übrigens, für dich und deine Kinder vielleicht ganz interessant, gibt dieses Jahr zum allerersten Mal eine singende Briefmarke heraus.
Oh, das ist aber schön.
Zu Weihnachten, die mit dem sogenannten Tipptoy-Stift funktioniert. Ausschließlich okay, damit. Und damit tippt man auf die Briefmarke und der Stift spielt dann welches Lied ab?
Klingglöckchen, Klingelingeling.
Nee, sondern in der Weihnachtsbäckerei.
Ach, das
finde ich
schön.
Total schön. Also es ist auf jeden Fall die gute Nachricht. Nicht
ja, dann bräuchte ich aber so einen Stift.
Den, ich glaube, ich habe da eben noch einen rumliegen von Marie. Den bringe ich dir mal mit.
Okay.
Und dann kriegst du halt die Postmarke. Also von daher, die Erwachsenen hätten lieber Jingle Bells gehört, aber es ist ja meistens für Kinder. Deswegen finde ich in der Weihnachtsbäckerei, finde ich eigentlich schöne Idee.
Vor allem ist das ein Kinderstift. Warum wollen das Erwachsene hören? Ich habe übrigens eine Helge Schneider Briefmarke, gab es auch mal.
Ja, das ist cool. Dann habe ich noch gelesen diese Woche, das können wir kurz abhandeln.
Toll, weil, wie immer so abgewürgt hier.
Ja, der Helge Schneider ist großartig. Den habe ich ja persönlich schon getroffen mit dir, dank dir. Also von daher war auch ganz toll. Was ich noch gelesen habe, Herbert Grönemeyer hat der CDU verboten, seinen Hit Zeit, dass sich was dreht für den Wahlkampf von
Friedrich Merz. Hat übrigens dann Trump auch verboten.
Herbert Grönemeyer zu nutzen?
Ja.
Zeit, dass sich was dreht?
Yes.
Der hat's ja gar nicht
Time verstanden. Sends sich was
Dring.
Dreht.
Dring.
Von Herbert Grönemeyer.
Als Grönemeyer ein Video mit dem Merz gesehen hat, hat er sich nur gedacht, was soll das? Und Zeit, dass sich was dreht, geht auf jeden Fall nicht. Passt auch viel besser auf den Weihnachtsmarkt.
Ist auch kein schönes. Ist auch kein schönes.
Zeit, dass sich was dreht. Ich habe noch einen Tipp für euch. Und zwar haben wir wieder unseren treuen Partner an der Seite, den Edeka Wagner Frische Markt. Und die haben bald was Besonderes vor, da könnt ihr mit dabei sein. Ich finde, ein interessanter Abend. Werbung! So, mal ein besonderer Tipp. Bei mir ist Sven Freitag von Edeka Wagner auf der Lauterer Höhe vom Frische Center. Ihr habt was Besonderes vor am 21. November, das weiß ich schon mal. Was gibt's da bei euch?
Da haben wir unser schönes Whisky-Tasting von der St. Kilian Distillery ab 18.30 Uhr hier bei uns im Hause.
Wie muss ich mir ein Whisky-Tasting vorstellen? Also wie läuft so ein Whisky-Tasting ab?
Da kommt ein Promoter von der Distillerie St. Kilian zu uns ins Hause und da werden 6 ausgewählte Whisky-Sorten probiert und getestet und sowie auch eine kleine Überraschung, unser erster selbstgemachter Whisky.
Wie teste ich einen Whisky richtig? Also worauf muss ich da achten? Es gibt ja welche, die verwässern das mit Wasser, das ist glaube ich verpönt, aber habe ich schon mal gesehen. Also wie teste ich richtig Whisky?
Am besten natural den Whisky. Man nimmt einfach nur einen Tumbler, ein typisches Whiskyglas und kippt da maximal 0,1 oder 0,2 Cl rein und den dann bei Zimmertemperatur probiert man, lässt ihn erst ein bisschen auf der Zunge, was man dann kauen nennt, wodurch sie dann die ganzen Aromen entfalten.
Wie schmeckt ein Whisky richtig? Also hat er schon sowas Erdiges, Torfiges auch ein bisschen, oder?
Kommt ein bisschen mit her, aus welcher Region der Whisky dann auch mitkommt. Torfigsten bekannt sind natürlich die Iren. Die mögen das immer sehr torfig und die Schotten kommt es auch immer noch ein bisschen mit rein. Und wie in die amerikanische Richtung, da geht es dann eher mit ins Rauchige. Und wie beispielsweise jetzt bei den Whiskys, die wo dann hier dann verkostet werden, hat man von allen ein bisschen was. Weil das eine recht junge deutsche Destillerie ist, seit 2012. Und da hat man von allen ein bisschen was.
Wer mitmachen will, beim Whisky-Tasting am 21. November 18.30 Uhr hier bei Edeka Wagner auf der Lauterer Höhe. Wie kann er mitmachen? Also wo muss er sich melden?
An unsere Information. Da gibt es dann die Tickets für 30 Euro. Und inklusive ist auch noch ein 5 Euro Einkaufsgutschein für den Abend dann auch noch vorhanden.
Also halten wir nochmal fest, 30 Euro Eintritt. Whisky-Tasting, 6 verschiedene Whiskys werden getestet, unter anderem euer selbstgemachter. Also 21. November für alle Whisky-Liebhaber mal ein etwas außergewöhnlicher Abend. Kommt vorbei. Edeka Wagner, Lauterer Höhe, 18.30 Uhr. Karten gibt's am Infocenter direkt bei Edeka Wagner auf der Lauterer Höhe.
Werbung Ende!
Magst du Whisky?
Es geht so. Also früher irgendwie habe ich öfters mal irgendwas getrunken. Ich war auch schon mal bei einem Whisky-Tasting. Da waren so die ersten 2 von 10 oder die ersten 3 von 10 waren gut und dann wurde so torfig und das schmeckt mir halt gar nicht.
Da kannst du am Boden auch
umlecken. Da muss man schon wirklich, ja, das wirklich mögen.
Aber ja, es gibt ja da, deswegen allein lohnt es sich mal hinzugehen, die haben ja einen eigenen Whisky gemacht bei Edeka Wagner. Das finde ich super spannend und es ist ein toller Abend und kommt einfach mal vorbei, die sind eh alle total cool dort. Und wenn er den Dieter sagt, oder ihr stellt euch mal rein, wenn das Whisky-Tasting ist und ihr fragt einfach mal in den Raum, ist der Dieter da?
Genau. Da habt ihr dann viel Spaß auf jeden Fall. Also wünschen wir euch viel Spaß. Ich habe auch einen Tipp. Das möchte ich jetzt wirklich mal erwähnen. Und zwar habe ich jetzt mir einen Podcast angehört. Und zwar ist es schon die 2. Staffel gewesen. Ich glaube nicht, dass du den kennst. Ich weiß es nicht. Telephobia. Nein. Hast du davon schon mal gehört?
Nein.
Großartig. Empfehlung hier, bitte alle anhören. Es geht um den einen Anruf, den man schon zu lange vor sich herschiebt. Oh. Und es kann sein, dass das jetzt quasi nur ein Anruf ist, den man schon ein Jahr vorschiebt, aber vielleicht auch 20 Jahre. Ich habe ein paar Beispiele rausgenommen. Da gibt's eine Cindy, die ihren Ex-Freund anrufen muss, weil die hofft nämlich, dass der noch ein paar Sachen hat, die sie gerne hätte, die sie in der Beziehung. Nee. Dann gibt's aber auch so Sachen. Nach 20 Jahren Funkstille will eine Brigitte ihrem früheren besten Freund, will sich bei ihm entschuldigen und schiebt es eben schon 20 Jahre auf. Dann gibt's einen Norman, der wurde gemobbt und nach Jahren hat er einen der Mobber zur Rede gestellt am Telefon. Und diese Geschichten gibt's bei Telephobia zu hören. Lea Utz ist der Host dieses Podcasts. Ist beim Bayerischen Rundfunk, ist ja völlig in Ordnung.
Passt ja, wir sind ja am Telefon, ist noch Milch, da können wir auch für Telephobia.
Genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Übrigens ausgezeichnet mit dem Deutschen Podcastpreis für das beste Gespräch 2024. Und ich habe jetzt den Podcast gestern zu Ende gehört, die 2. Staffel. Und das endet mit auch einem wirklich crazy Anruf. Aber es ist generell, es sind lustige Geschichten dabei, wirklich berührende Sachen. Menschen, die ein Foto von jemand anderem suchen, der schon verstorben ist und so weiter. Und die Lea, die hilft einem dann dabei und übernimmt dann quasi die Recherche und fragt dann auch dann mal an. Und dann hofft man in jeder Folge, dass der Anruf, der hoffentlich dann kommt, dass der eben zustande kommt. Und ist sehr schön aufbereitet, ein super empfehlenswerter Podcast. Nice. Telephobia, dieser eine Anruf, bitte anhören. Bitte alle anhören.
Ich habe noch einen Tipp, weil ich weiß gar nicht, warum ich im Moment so viel dazukomme, aber ich habe tatsächlich eine weitere Serie komplett fertig geguckt. Und zwar bei Netflix. Das ist jetzt mein Tipp für euch in diesen kalten und kühlen Tagen, die so kommen. Die Serie heißt, ist wieder mal eine deutsche Serie und ich habe so den Eindruck, die deutschen Serien werden immer großartiger. Das meine ich wirklich voller Überzeugung. Also was für Ideen und was da passiert, ist großartig.
Besser als die Drombusch?
Ja. Und ja, ja.
Und die Wichert so nebenan?
Und besser auch als die Schwarzwaldklinik. Also das Niveau ist deutlich gestiegen. Und zwar heißt die Serie Achtsam Morden. Da gab es ja auch eine Bücherreihe von, das geht um einen Anwalt, der eben mehr auf Achtsamkeit achtet und man soll nicht 2 Dinge auf einmal machen und atmet eben so gewisse Sachen weg und dann irgendwann kommt er in so einen Bandenkrieg rein und alles, was da passiert, großartige Schauspieler wieder, also die alle dabei sind und das ist echt eine mega Empfehlung, da wird es auch eine 2. Staffel geben, bin ich mir ganz sicher. 8 Folgen, um die 30 Minuten.
Ach, das ist immer schön.
Und sehenswert, abgespaced, großartige Schauspieler und wirklich Wahnsinn. Ich habe die wieder mal mit meiner Frau geguckt. Die ist ab 16 übrigens, muss ich an der Stelle auch sagen. Und meine Frau.
Deine Frau ist ab 16.
Ja, auch. Aber wir haben die Serie dann geguckt und also meine Frau, die Judith, ist, mag so brutale Sachen eigentlich immer nicht. Und in dieser Serie, wie der Name schon sagt, 18 Morden, passieren natürlich so ein paar komische Geschichten und Wendungen. Und das eine Mal hat sie nur auf der Couch gesagt, hat sich zu mir angeguckt, hat gesagt, wer denkt sich denn sowas aus? Das braucht doch kein Mensch. Ich sag dann so für mich, ich habe es nicht gesagt, er hat gesagt, doch, weil es einfach echt abgespaced ist. Also Empfehlung auch für dich und alle da draußen, Achtsam Morden bei Netflix, sehr sehenswert.
Ja, wenn wir schon bei Streamingdienst sind, ne? Wir weisen nochmal dahin, 13.11., also kommende Woche am Mittwoch, da gibt's ja das große Pokalspiel des HSC gegen Lemgo und ich vermute, das wolltest du auch gerade erwähnen, so wie sich das anhört. Ja. Und kommentiert wird dieses Spiel beim Streamingdienst Dein, DYN geschrieben, ja, von Thomas Apfel, der hat das schon öfters gemacht und wir haben es in der letzten Woche hier verkündet. Ich bin der Co-Kommentator.
Und jetzt,
und das wird, ist völlig gaga, aber ich freue mich schon drauf.
Ja, bei deinen könnt ihr euch angucken. Achtelfinale im DAB-Pokal, also wirklich nicht so eine ganz komische Nummer. Vielleicht für dich, den schenke ich dir jetzt auch für alle deinen Zuschauer am nächsten Wochenende. Es gab schon mal ein DAB-Pokal-Achtelfinale in Coburg. Coburg stand da schon mal im DAB-Pokal-Achtelfinale und haben gespielt gegen wen?
Lemgo.
Richtig.
Ja.
Es war noch in der alten Angerhalle. Da gab es damals von Radio 1 eine Übertragung im Zelt vor der Halle. Das kannst du alles mit einwerfen am Mittwoch. Also von daher ist das super. Freue mich da sehr drauf. Bin sehr gespannt und du hast dich ja schon schlau gemacht. In welchem Bundesland liegt Lemgo?
Ja, und da werde ich auf jeden Fall ausführlich drüber sprechen, dann am kommenden Mittwoch. Und ich werde auch jetzt natürlich alle mein ganzes Pulver verschießen. Ich hebe mir das natürlich schön auf und will dich ja auch ein bisschen überraschen, wenn ich an deiner Seite bin. Und ich hätte dann gern, dass wir die beste Sportmoderation des Jahres 2023, dass wir nächstes Jahr einen Preis dafür gewinnen.
Es gibt schon Stimmen, die sagen, oh geil, das muss ich ja zweimal gucken, das Spiel einmal in der Halle live und einmal nochmal ja, danach bei deinem.
Ja, genau. Grüße an die Beate dazu. Ich hätte übrigens auch gern nächstes Jahr einen deutschen Podcastpreis gewonnen. Also wir legen uns mal ein wenig ins Zeug. Aber 13.11. Könnt ihr euch vormerken. Ja?
Wenn man noch einen geilen Podcast hören will,
wie, ja,
eben unseren eigenen will ich trotzdem noch mal empfehlen, weil der geht auch durch die Decke. Also jetzt nicht unser am Telefon ist
ach
noch
so,
Milch.
Schade. Bitte hört am Telefon ist noch Milch. Der ja, ist nämlich sehr gut.
Sondern der eben zur Katastrophenschutzübung im Tunnel. Findet ihr auf unserer Radio 1 Seite. Hört euch den mal an. Das ist eine knappe Dreiviertelstunde. Aber echt wirklich hörenswert. Auch mit den ganzen Interviews, die dabei sind und mit den Menschen, die da alle beteiligt sind. Also das ist einwandfrei.
So, jetzt freuen wir uns auf den 24. August nächstes Jahr dann auch schon, denn auf dem Coburger Schlossplatz, heute wird es verkündet offiziell, treten sie auf, die Fantastischen Vier. Ist das nicht Wahnsinn? Freue ich mich drauf.
Total geil. Ich sehe sie dann übrigens zum 6. Mal.
Ich zum 2. Mal in Bamberg damals, weißt du noch, da haben wir uns zufällig getroffen.
Ja, das stimmt, beim Fanta 4 Konzert.
Genau.
Da warst du noch in der Anfangszeit, da waren wir noch gar nicht so lang.
Da hatte ich hier so meinen Verband an dem Daumen, Operation. Stimmt. Und da sind wir dann trotzdem hin, ich vollgepumpt mit Schmerzmitteln, aber es war ein geiles Konzert.
Zum 6. Mal sehe ich sie, mein geilstes Konzert mit den Fantastischen Vier, das kann ich gerne mal erzählen, war damals in Wunsiedel, Siedel. Da haben sie damals ein Konzert gemacht gegen den Hess-Gedenktag in Wunsiedel in so einer ganz kleinen Halle. Das haben sie auch nur so, ja, man sagt heute so, wie sagt man heutzutage? Also haben nur ganz wenige Leute davon mitbekommen und gab auch nur wenige Karten. Da haben, glaube ich, 400 Leute reingepasst in diesen Club. Ein großartiges Konzert damals in Wunsiedel und haben sie Vollgas gegeben und ich freue mich wirklich tierisch drauf. Die Hip-Hop-Könige Deutschlands, so kann man es einfach sagen, die sind am längsten aktiv und immer noch liefern sie großartig ab. Ich mag sie alle, wie sie sind und ich finde die Musik geil. Es wird ein toller Abend.
Oder wie unsere 22-jährige Magda sagen würde, sind es die mit die da? Ach ja, aber mehr kenne ich nicht von denen. Auch immer so. Weiß gar nicht. Muss ich das rausschneiden jetzt? Nee, das lassen wir drin. Wie wollen wir den Podcast nennen? Sag dreimal Quarkbällchen oder hast du eine andere Idee?
Nee, das muss dreimal Quarkbällchen sein.
Okay. Ich habe noch eine schöne, kuriose Nachricht, bevor wir dann jetzt gleich die History von Rico Böhme zu 35 Jahre Mauerfall dann uns ausführlich dann nochmal anhören. Aber sehr schön geworden, seine Sichtweise auf jeden Fall. Sehr eindrucksvoll.
Mit tollen Quarkbällchen.
Ich habe auch die Woche was Kurioses gelesen. Pass auf. Konstantin-Film verfilmt Folgendes. Und zwar, pass auf, die verfilmen die Brettspiele, das verrückte Labyrinth, Scotland Yard und Lotti Karotti. Das ist kein Witz. Die haben sich da Rechte gesichert und es gibt zu jedem Spiel dann einen Kinofilm.
Lotti Karotti, echt jetzt?
Ja, ich weiß nicht, ob man dann irgendwie von oben eine Hand kommt und immer so eine große Möhre dreht und dann fallen Leute in Löcher oder was soll in diesem Film denn passieren?
Lotti Karotti, ich dreh durch. Naja, gut.
Dann Verrückte Labyrinth kann ich mir noch so als Abenteuer
und Scotland Yard auch.
Aber Lottie Carotte, ja, genau. Was soll denn da passieren?
Scotland Yard war tatsächlich eines der geilsten Brettspiele überhaupt. Das war schön, ja. Das war wirklich spannend.
Das gab es auch als Smartphone-App, aber wir haben das irgendwie nie zustande gekriegt, dass du das quasi echt in deinem Ort so spielen kannst. Aber naja,
wir wissen, dass in Oberlangenstadt spielen.
Da kann man sich gut verstecken, da war ja nichts los. Oh, da wurde ich echt schon oft darauf angesprochen, wie wir sagen können, in Oberlangenstadt ist nichts los. Und es ist ja eine Frechheit, dass wir sagen, ja, das ist so trostlos und da ist ja gar nichts. Das war der Start unserer Campertour. Da war halt einfach an diesem verregneten Montagvormittag einfach nichts los. Und wenn man ehrlich ist, waren wir da auch gerade kurzzeitig nicht motiviert. Wollen wir schon was zur Campertour sagen?
Nee, noch nicht. Aber okay, das machen wir doch gleich. Aber ich habe eine Geschichte, gerade einen Polizeibericht, der mir in die Hände gefallen ist, gerade noch. In Suhl, da hat ein Polizeieinsatz am letzten Wochenende kurios geendet.
Ja.
Wie die Beamten mitteilten, war Sonntagnacht der Notruf einer älteren Dame eingegangen, die berichtet hatte, ihr Nachbar arbeite offenbar um 3 Uhr morgens mit einer Säge, was sie vom Schlafen abhalte. Die Beamten rückten aus, mit einem Streifenfahrzeug klingelten beim Nachbar. Es öffnete ein schlaftrunkener 60-Jähriger, wie es im Bericht so schön heißt. Und wie sich herausstellte, hat er nicht gesägt, sondern lediglich geschnarcht. Die Beamten ließen den Mann wieder ohne Strafe ins Bett.
Sensationelle Nachricht. Und da muss ich sagen, wir zwei können es nicht gewesen sein, weil im Wohnmobil stellen wir ja beide fest, dass wir hören zumindest nicht, dass wir schnarchen. Aber da möchte ich noch kurz was einschieben. Ich mache für nächstes Jahr, ich kriege für dann so, du hattest ja so eine Nacht im Krankenhaus, ne, wo dann so dein Schlaf überwacht wird. Ich kriege nächstes Jahr so ein Gerät mit zum Heimnehmen, dass ich das auch über Nacht.
Jetzt echt?
Ja, ich habe mich getraut, weil ich gerade so im HNO-Thema wegen so drin bin. Und habe ich gedacht, sollte ich vielleicht bei mir auch mal kontrollieren lassen. Meine Frau hat immer gesagt, dass ich nachts eventuell mal so Aussätze habe ab und zu. Ja, und das werde ich nächstes Jahr. Ja, in dem Alter, ne? Man muss sich ein bisschen um Vorsorge kümmern, ja, und schauen, was da los ist. Und es tut ja dann auch gut, wenn man zum einen vielleicht weiß, es ist nichts, aber wenn dann was ist, dass man sagt, okay, man könnte da vielleicht einen kleinen Eingriff machen und dann kriegst du plötzlich besser Luft und alles und so.
Ja, das ist im Schlaflabor, die war echt interessant und das passt schon. Schlaft alle auf dem Bauch, dann schnarcht er nicht. Das kann ich euch als Tipp mitgeben, das ist so ganz wichtig. Oder
ich schlafe ja nur noch, wenn ich müde bin.
Genau.
Und ich bin eigentlich immer müde.
Und meistens im Liegen.
Ja, aber ich schlafe gar nicht immer, wenn ich müde bin.
Und vor allem wird Thorsten schnell müde, wenn er ein Quarkbällchen gegessen hat.
Esse ich selten.
Ja, ich auch. Zack, dreimal Quarkbällchen.
Quarkbällchen, Quarkbällchen, Quarkbällchen.
Sehr schön. Und jetzt haben wir noch ein letztes und dann schmeißen wir auch die Leute raus in den November an diesen Tagen. Du hast es angesprochen, Campertour. Was willst du dazu sagen?
Wird es nächstes Jahr wieder geben. Aber
anders.
Anders. Vielleicht auch eher, als ihr denkt. Mehr können wir, glaube ich, nächste Woche sagen.
Wir sind so in einer anderen Jahreszeit unterwegs.
Genau. Also es war jetzt die letzten Jahre im September immer. Und das wird nächstes Jahr nicht im September sein.
Genau.
Könnt ihr schon mal drauf vorbereiten, könnt ihr schon mal euren Flur kehren oder die Fenster schön machen.
Frühjahrsputz.
Genau. Frühjahrsputz jetzt im Winter. Naja, aber kann man dann mal schon machen.
Mal untenrum frisch machen, bevor wir bei euch vorbeikommen.
Ja, weil es könnte schneller gehen, als ihr alle denkt. Und Wir haben vor, alle Podcast-Hörer zu besuchen.
Aber wenn wir wieder das wird lang. Dann sind wir ja ganzes Jahr unterwegs.
Naja.
Naja, gut.
Das ist mal das Neue nächstes Jahr.
Also
Apfel und Hanf. Ganzes Jahr lang nur unterwegs. Das wäre doch mal ein Vorhaben.
Das wäre geil. Mit jeder Menge Quatsch.
Das machen wir zu unserem Abschluss, bevor du in Rente gehst, also in 3-4 Jahren. Dann können wir das als letztes Jahr machen.
Mit ganz viel Quarkbällchen.
Ich wollte eh mit 50 aufhören.
Ja.
Dauert aber dann noch 5 Jahre.
Über den Podcast muss ich ja nicht irgendwann mal was verkünden, was eine tragfähige Entscheidung ist. Das machen wir anders mal. Da nutze ich den Podcast mal als Nachrichtenquelle. Das ist geil.
Und dann wissen, ob's echt irgendjemand hört. Wir wissen es ja immer gar nicht. Hört es wirklich? Hallo? Hört es jemand? Hallo? Ja. Hallo? Also wir hoffen, ihr hört's. Wir verabschieden uns jetzt auch ins Wochenende und jetzt gibt's eben noch die Story von Rico Böhme, 35 Jahre Mauerfall, die Geschichte, wie hat sich's zugetragen aus seiner Sicht. Er war damals DDR-Bürger. Ja, wie war das, als die Mauer gefallen ist für unseren Rico Böhme?
Und viel Spaß jetzt mit Rico und wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis dahin, ahoi, hoi.
Wenn man ehrlich ist, war es vor allem der Staatsratsvorsitzende der Deutschen Demokratischen Republik und Vorsitzende des Zentralrates der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, so die damals offizielle Bezeichnung, also Erich Honecker, der auf die Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag bestand. Er war sich im Januar 89 noch sicher:
Die Mauer wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben.
Und so sah er das dann an der 40-Jahr-Feier im Oktober 89 auch. Allen Protesten, Demonstrationen und Fluchtbewegungen in die Botschaften der benachbarten sozialistischen Länder zum Trotz. Honecker wollte davon nichts wissen, aber er sollte eines Besseren belehrt werden. Sein Volk interessierte sich nicht für die Feierlichkeiten, es demonstrierte für Freiheit. Also freie Wahlen, Reisefreiheiten, für Reformen generell. Das habe ich selbst natürlich auch miterlebt. Die Versuche von Mielke, dem Stasi-Chef, und seinen Handlangern, die Demos zu zerschlagen, scheiterten zunehmend. Es waren am Ende einfach zu viele Demonstranten, aber auch zu viele Kameras, zum Beispiel die des Westfernsehens. Zu groß das öffentliche Interesse. Und dazu eben auch ein Volk, das friedlich demonstrierte und dies in lauten Sprechchören auch immer wieder zum Ausdruck brachte. Ein Tatbestand, der den ehemaligen Bundestagsabgeordneten und EU-Kommissar Günther Verheugen heute noch beeindruckt.
Es ist eine Revolution, weil hier das Volk direkt und unmittelbar durch eine Aktion der herrschenden Schicht gezeigt hat, dass sie ausgespielt hat. Und das ist sogar das ganz Besondere an dieser Revolution und das, worauf wir ganz besonders stolz sein dürfen, dass sie sogar friedlich verlaufen ist und in kurzer Zeit erfolgreich war.
Denn die Demonstrationen begannen ja so richtig erst im Oktober 89 und endeten mit jener geschichtsträchtigen Pressekonferenz und Aussage von Politbüromitglied Günter Schabowski.
Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen.
Wann tritt das in Kraft?
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Und dem Ganzen verlieh dann das DDR-Fernsehen am Morgen des 10. November mit seiner Meldung in der aktuellen Kamera auch noch Nachdruck.
Ab heute ist es für jeden DDR-Bürger möglich, ohne besonderen Anlass oder Verwandtschaftsverhältnis in die BRD, nach West-Berlin und ins übrige Ausland zu reisen.
Ja, und danach waren die Menschen nicht mehr zu bremsen. Ich auch nicht. Der Weg in den Westen war frei. Es war ein Tag im Sommer 1975. Wie immer saßen meine Schwester und ich, 8 bzw. 7 Jahre alt, daheim und ahnten nichts Schlimmes. Plötzlich klingelte es an der Tür. Unsere Mutter öffnete. Wildfremde Männer drangen in die Wohnung und krempelten alles um. Sie durchsuchten jeden Winkel, alle Schränke, öffneten Schatullen und nahmen am Ende alles mit, was sie irgendwie für wertvoll, wichtig oder verdächtig hielten. Sie verschwanden ebenso schnell, wie sie kamen. Unser Stiefvater damals, der kam an dem Tag nicht nach Hause. Er kam wieder nach Hause. Ein Jahr später, im Herbst 1976, saßen meine Schwester und ich wieder daheim. Diesmal allein, ohne Mutter. Wir warteten auf sie, vergeblich. Meine Schwester und ich wurden nach vielen Stunden spät am Abend von der Nachbarin und unbekannten Leuten aus der Wohnung geholt und in ein Kinderheim verbracht. Unsere Mutter, sie kam nicht. Nicht wie gewohnt am Mittag, nicht am Nachmittag und auch nicht am Abend. Sie kam nicht die nächsten 6 Monate. Als wir nach dieser Zeit wieder in unserer Wohnung vereint waren, ohne Stiefvater, und auch als wir 1981 eine neue Wohnung bezogen, fanden wir überall Abhörwanzen. Viele Jahre später erfuhren wir, dass ein Ausreiseantrag Grund für dieses drastische Vorgehen war. Wir standen fortan unter ständiger Beobachtung und Überwachung. Der Staatsapparat und die Einhaltung der Macht waren wohl dann doch wichtiger als 2 kleine Kinder, die bibbernd vor Angst stundenlang sich selbst überlassen wurden. Die DDR brachte aber auch mit sich, dass die Menschen zusammenhielten. Das Kollektivdenken war deutlich ausgeprägter, als das heute der Fall ist. Und nur dadurch war ein friedliches Aufbegehren, so wie wir es 1989 erlebt haben, überhaupt möglich. Da musste mir selbst Günther Verheugen, ehemaliges Mitglied der EU-Kommission, in einem Gespräch zustimmen.
Wenn wir erkennen, dass wir etwas geschafft haben, dass die Menschen hier etwas geschafft haben, was nach politischem Lehrbuchwissen schlicht und einfach unmöglich war. Ja? Also jeder hat gesagt, das werden wir nicht erleben, das wird nicht passieren, das kommt nicht, das geht nicht. Und siehe da, es geht doch. Und wenn das ging, dann können wir auch die Aufgaben bewältigen, die vor uns liegen, die nicht kleiner sind, möglicherweise sogar größer. Aber ich möchte gerne, dass wir Mut ziehen, ja, aus dieser Erfahrung. Ja, wenn wir zusammenstehen, wenn wir gemeinsam arbeiten, dann können wir große Dinge schaffen.
Dieser Mut führte damals zum Ende der DDR und letztlich zur Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990. Ich will die DDR nicht mehr und auch nichts, was ihr irgendwie ähnelt. Demokratie und Freiheit, freie Meinungsäußerung und freies Denken sollten auch künftig die Eckpfeiler unseres Miteinanders sein. Diktatur und Autokratie, wie wir sie heute noch oder eben jetzt auch wieder erleben, führen zu großem Leid, zu Unterdrückung und zu großer Unfreiheit. Das sollte man immer bedenken, wenn man zum Beispiel bei Wahlen, solange es sie noch gibt, sein Kreuzchen setzt.